HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. 400 Goethe-Figuren in Rot, Gelb, Grün und Blau zum Geburtstag der Frankfurter Uni. 3000 rote und weiße Hessenlöwen zum 60. Landesjubiläum. Und 1000 Ampelmännchen zum Jahrestag der Deutschen Einheit. Mit solchen Kunststofffiguren im Gartenzwergformat ist der Künstler Ottmar Hörl bekannt geworden. Ab diesem Wochenende zeigt Hörl in Eltville im Rheingau seine neueste Installation, Black Magic, zum 550. Todestag von Johannes Gutenberg. Warum eigentlich produziert Ottmar Hörl seine Werke am liebsten aus günstigem Material und in großer Zahl? Das habe ich ihn für HR Info das Interview gefragt. Ottmar Hörl, ich würde gerne mit einem kleinen Test anfangen, um mal rauszukriegen, was eigentlich für Ihre Kunst für Sie persönlich wichtig ist. Und zwar nenne ich Ihnen dafür immer Begriffspaare und bitte Sie, sich jeweils für einen Begriff zu entscheiden, okay? Ja. Bronze oder Kunststoff?
Kunststoff.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Ironie oder tiefere Bedeutung?
Beides.
Rebellisch oder gefällig?
Rebellisch.
Öffentlich oder privat?
Öffentlich.
Einfarbig oder bunt?
Monochrom, also einfarbig eher.
Schwarz oder weiß?
Schwarz.
Sie sind auch ganz in Schwarz gekleidet heute gekommen in den Hessischen Rundfunk.
Ich bin immer schwarz gekleidet. Ich habe nur immer schwarze Kleidung.
Okay. Und Sie nennen das, was Sie an diesem Wochenende in Eltville installieren, Black Magic, eine Skulptur, in der es um Johannes Gutenberg geht, der ja als Erfinder des modernen Buchdrucks gilt. Hat das etwas mit der Druckerschwärze zu tun, dieses Black Magic?
Ja, ja, man nennt diesen ganzen Druckvorgang, der ja für viele Menschen zu etwas Geheimnisvolles hat, dass auf einmal so ein Text entsteht über so eigenartige Emulsionen auch von Farbe. Ja, man kann nicht mit jeder Farbe drucken, also da muss man schon irgendwie so ein paar Tricks anwenden. Und dieses hat es so was Geheimnisvolles, da kommt dieses Black Magic eigentlich her.
Und diese Farbe Schwarz spricht Sie aber offenbar auch besonders an.
Ja, ich habe eine Tendenz zum Schwarz. Also es gibt sehr, sehr viele schwarze Skulpturen von mir, die dann nur später, wenn diese Großskulpturen eigentlich sich aufgelöst haben, dann sind manchmal Farben entstanden. Das hat aber weniger mit meinen Vorlieben zu tun, als mit den Vorlieben der Galeristen, mit denen ich arbeite. Also die dann gefragt haben, können Sie nicht mal eine Serie in Pink machen? Aber Pink verabscheue ich im Prinzip, aber ich arbeite gern mit Menschen zusammen und finde es auch ein Kompliment, wenn jemand meine Arbeit annimmt. Und dann will ich auch nicht so orthodox dann sein und sagen, nein, um Gottes Willen, also nur schwarz und pur. Und da lasse ich mich dann schon auf andere Dinge ein. Allerdings bei den Entscheidungen, die ich treffe im öffentlichen Raum oder auch im Museum oder sonst wo, da ist die Entschiedenheit für eine Farbe ist eine inhaltliche Fragestellung. Da lasse ich nicht mit mir reden.
Gucken wir mal auf den Gutenberg. Sie haben ja kleine Gutenberg-Figuren, etwa einen Meter groß, in Kunststoff gegossen und verteilen die im Rosengarten der kurfürstlichen Burg von Eltville. Die sind aber nicht nur schwarz, da gibt es auch Rot und Gold. Warum?
Das war von den Menschen aus Eltville, die das organisiert haben, war das ein Wunsch.
Also doch wieder ein entgegenkommendes Künstler.
Ja, das war ein Wunsch, aber dieser Wunsch, der war jetzt nicht so abseitig, dass ich hätte mich da groß wehren müssen. Ich hätte nur schwarz gemacht.
Mhm. Aber Schwarz-Rot-Gold ist deutsche
ja,
Fahne.
Ja, das ist leider das Problem, aber er hat diese Bedeutung gar nicht, sondern das Rot kommt von Siegelrot. Und das Gold sollte auch die Bedeutung von Gutenberg, der ja von den Amerikanern als der Mann des Jahrtausends bezeichnet worden ist. Ja? Also so mit der deutschen Flagge hat es eigentlich wenig zu tun. Es ist eigentlich purer Zufall.
Das Interview in HR Info mit dem Künstler Ottmar Hörl, der an diesem Wochenende seine Installation Black Magic Gutenberg in Eltville zeigt. Johannes Gutenberg hat ja eine Zeit lang in Eltville gelebt, ist dort auch zu Lebzeiten schon geehrt worden für seine Erfindungen. Und so will Eltville jetzt den 550. Todestag Gutenbergs, der in diesem Jahr gefeiert wird, auch mitfeiern, unter anderem mit ihren Skulpturen. Ottmar Hörl, was hat Sie denn persönlich gereizt an dieser Figur Gutenberg?
Also bei all meinen Arbeiten, wo ich mich mit solchen Personen beschäftige, also auch mit 100 Jahre Goethe-Universität, mit Goethe, das sind Impulsgeber auch für mein eigenes Leben. Also Menschen, mit denen du irgendwie konfrontiert worden bist, über die du aber relativ wenig erstmal weißt. Also wir wissen ja alle von Gutenberg, dass er ein genialer Erfinder gewesen ist. Und diese Person ist im Verhältnis jetzt, wenn wir das heute übertragen würden, ist das ein Verhältnis wie Bill Gates und Steve Jobs.
Mhm.
Also dass auf einmal die ganze Welt vernetzt ist, das funktioniert erst seit den 70er Jahren. Computer gab es zwar ein bisschen vorher, aber die Vernetzung, dass alle miteinander kommunizieren können, ist ja eine vollkommen neue Geschichte. Und wir wissen ja alle, welche Entwicklungen daraus resultieren. Und wenn wir uns Gutenberg ansehen, hat im Prinzip seine Erfindung die Welt verändert. Wenn Sie sich überlegen, dass genau vor 500 Jahren Europa ins Strudeln gekommen ist, da gab es die Renaissance, da ist ein Aufbruch, da gab es auf einmal Intellektuelle in einem gesellschaftlichen System, das vorher eigentlich nur von Fürstentümern bestimmt worden ist. Es gab auf einmal Erasmus von Rotterdam, es gab die Medici, es gab Michelangelo, es gab Da Vinci. Also es gab diese großen Denker in ganz Mitteleuropa, die dann auf einmal in der Lage gewesen sind, das, was sie sich ausgedacht haben, zu verbreiten in eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist das erste Mal in die Lage versetzt worden, am Wissen einer Welt teilzunehmen.
Das hat ja ein bisschen auch was mit Ihrer Kunst zu tun, von der es nämlich auch oft nicht nur ein Exemplar gibt, sondern ganz viele. Sie produzieren sogenannte Multiples. Auch bei diesem Gutenberg gibt es, ich glaube, 150 oder noch mehr Figuren. Warum machen Sie das? Was soll diese Vielfalt? Haben Sie da vielleicht mit Gutenberg was gemeint, dass Sie sozusagen Ihre Skulpturen in Auflage produzieren und in die Welt verbreiten?
Ja, natürlich. Also als Künstler entwickelst du ja immer zu deinem Leben eine zeitgenössische Idee. Und diese zeitgenössische Idee, unter der ich existiere, ist eine serielle. Ich freue mich darüber, dass es Bücher gibt für 3,95 Euro. Alles, an dem wir teilnehmen, denken wir in der Serie. Dass wir einzigartig sind, darüber müssen wir nicht mehr reden, aber ich finde es ganz gut, dass die Serie es geschafft hat, durch die Perfektionierung der Serie, dass alle Menschen teilnehmen können an einem modernen Leben. Dass sich jeder eine Stereoanlage leisten kann oder ein Buch. Und wir merken ja, dass dieses Teilnehmen auch immer günstiger wird, dass immer mehr Menschen an der Entwicklung von Welt teilnehmen können. Und das schaffen sie ja nur mit der Serie. Und das Original, das ist für mich, ehrlich gesagt, für einen begabten Künstler, ist ein Original herzustellen kein Geheimnis. Mhm. Sondern wenn sie sich in der Serie geirrt haben, also wie die Unschuldsalbe von mir, ja, 82 Millionen Auflage.
Muss man kurz erklären, das war auch ein Multiple, eine Seife, ja, wo das Wort Unschuld reingefräst war. Also man konnte, Sprichwort, seine Hände in Unschuld waschen.
Genau. Und das gibt es ja schon seit ein paar tausend Jahren, diesen Spruch, ja, den wir alle kennen und wo wir alle auch so eine Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Hätte ich jetzt eine Auflage von 10.000 gemacht, hätte ich schon wieder so nobilitiert, dass 10.000 Privilegierte ihre Hände in Unschuld waschen können. Dem habe ich dann entgegengewirkt und gesagt, okay, ich mache 82 Millionen, dann kann jeder Deutsche sich theoretisch, ja. Das ist aber Teil des Konzeptes, des Konzeptgedankens. Und die Figuren im öffentlichen Raum, dass ich sie seriell mache, hat auch etwas mit meiner Entwicklung zu tun, über die sozusagen Befreiung in Deutschland, Studentenunruhen und also so, wo eine Gesellschaft sich emanzipiert hat, wo junge Menschen sich emanzipiert haben, war meine Idee, wie kann ich Menschen teilhaben lassen an einem künstlerischen Prozess.
Mhm.
Und dann müssen sie eine Form finden, es günstig zu machen.
Und das sind eben diese Figuren aus Kunststoff. Bei dem Gutenberg zum Beispiel, kann man auf ihrer Webseite nachlesen, die auch ein Online-Shop ist, kostet so eine Figur 300 Euro, handsigniert von Ihnen das Doppelte. Aber es gibt auch ältere Modelle, also jetzt nicht Gutenberg, sondern andere Figuren, die Sie mal gemacht haben, die kann man schon für 50 Euro kaufen. Wenn man Ihnen da Kommerz vorwirft, sind Sie da böse?
Nein, ich weiß auch nicht, was das mit Kommerz zu tun hat, sondern das ist wenn das funktioniert, also meine Arbeit funktioniert ja ähnlich wie in einer Aktiengesellschaft. Ich mache diese Großprojekte in ganz Mitteleuropa und die sind dann als Großkultur stehen die auf dem Platz. Und wenn sie so hässlich wären, also wenn sie für niemand interessant wären, dann würde das Spiel nicht funktionieren. Aber seit 25 Jahren nimmt die Welt sozusagen an meiner Entwicklung teil und ich habe ja ungefähr weltweit 250 Galerien von Korea bis Kanada, wo ich merke, dass diese Projekte, die ich im öffentlichen Raum mache, ein Kommunikationsmodell darstellen. Das heißt, die Menschen haben diese große Arbeit gesehen durch Veröffentlichung und nehmen sich einen Gegenstand daraus und sehen aber die Gesamtkonzeption. Und sie finden den Gegenstand auch gut. Ich habe ja eine Preiskalkulation, die hat vielleicht ein Schreinermeister oder ein Schlosser, wenn er sozusagen kauft Material ein. Ein Drittel verdient er, ein Drittel sozusagen das Material und ein Drittel für die Arbeitszeit. Das ist ungewöhnlich, sagen wir mal, in der bildenden Kunst. Die Problematik, weil man mir vorwerfen kann, es hätte was mit kommerziell zu tun, hat etwas damit zu tun, dass es ein ungeheures Erfolgsmodell geworden ist, das von mir gar nicht so vorgesehen war. Das ist mir passiert. Um wieder darauf zurückzukommen, ist mir passiert, weil es auf einmal innerhalb meiner Lebensspanne Internet gab. Und die Zeitung, wenn ich ein Projekt gemacht habe, ich habe jetzt Einstein gemacht in Ulm, eine Arbeit über Einstein. Am nächsten Morgen war das in der Washington Post als Bild. Ja, also, und das ist doch klar, wenn auf einmal so ein Modell es explodiert, auf einmal wird es erfolgreich, dann kann man natürlich sagen, das ist was Kommerzielles, klar.
Ottmar Höll, ich reiche mal Ihnen was rüber. Das ist unsere hr-info-Interview-Box. Die gibt es bei jedem unserer Gespräche. Da können Sie jetzt mal reinschauen.
Otto.
Kennen Sie den?
Ja, klar kenne ich Otto.
Der Onkel Otto vom Hessischen Rundfunk, das Maskottchen. Sie sind ja in der Nähe von Groß-Gerau in Nauheim geboren, also auch sicher mit Onkel Otto und dem Hessischen Rundfunk aufgewachsen. Wäre der eine Figur für ein Multiple von Ihnen?
Nee.
Warum nicht?
Weil er hat bereits eine Funktion. Er ist bereits ein Kommunikationsmodell. Da muss ich gar nichts mehr machen. Weil es ist schon eine Medienfigur. Ich versuche ja, Figuren als Impulsträger, als Kommunikationsmodelle so zu entwickeln, dass man dann anfängt, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Wie Gutenberg oder auch Einstein weiß ja jeder, wer diese Personen sind oder denkt es.
Da sind es reale Figuren, die Sie künstlerisch bearbeiten und multiplizieren. Aber es gibt ja zum Beispiel auch das DDR-Ampelmännchen, was Sie als Multiple produziert haben, oder Engelfiguren, Madonnen, den Hasen von Dürer. Da waren es ja schon auch künstlerisch oder irgendwie gestaltete Figuren, die Sie auch aufgegriffen haben.
Das hat immer mit der inhaltlichen Idee zu tun. Der Engel ist entstanden über ein Großprojekt einer internationalen Ausstellung, die einen bestimmten Titel hatte, und aus diesem Titel wurde diese Arbeit. Ja, irdische Macht, himmlische Mächte hieß diese Ausstellung. Bei den himmlischen Mächten ist mir natürlich der Schutzengel eingefallen, den ich in der ganzen Stadt verteilt habe. Weil alle Menschen, also Sie lesen das sicher auch öfters in der Zeitung, die Ilse hat einen Schutzengel gebraucht, um diesen Unfall zu überleben. Ja, also so, das ist so, es gibt so Dinge, wo wir genau wissen, es gibt eigentlich gar keine Schutzengel. Also wenn wir das jetzt sehr rational sehen. Aber es ist Teil einer gesellschaftlichen Konzeption. Um das immer wieder mal aufzuwerfen als Fragestellung, interessiert es mich, im öffentlichen Raum mit Menschen über Dinge zu diskutieren, wo wir alle das Gefühl haben, wir hätten das schon alles gewusst. Ja? Aber die meisten Menschen haben nicht mal gewusst, dass Einstein in Ulm geboren wurde. Und auf einmal merkst du, dass über diesen Impuls einer Konzeption eines Künstlers im öffentlichen Raum eine große Vielfalt entsteht, wie man mit bestimmten Themen umgehen kann. Das heißt, so ein bisschen, muss ich sagen, was ich jetzt nicht so gut an mir finde, ein bisschen bin ich so eine Art Oberlehrer da geworden. Ja? Also der so eine Bildungskonzeption als Künstler in die öffentlichen Räume einspeist.
Sie haben das Ganze ja mal begonnen mit Gartenzwergen, haben sich eigentlich für die Figur des Gartenzwergs interessiert. Daraus sind dann auch Gartenzwerge mit Stinkefinger, Gartenzwerge mit Hitlergruß geworden und eben diese historischen Figuren. Das hat aber auch Leute, die diese Figuren in irgendeiner Form verehren, immer wieder sehr provoziert. Luther zum Beispiel haben sie in Wittenberg auch als Multiple über den Platz verteilt. Da gab es Theologen, die haben sich fürchterlich darüber aufgeregt und haben gesagt, da wird der Reformator banalisiert. Ist das so ein Punkt, der Ihnen Spaß macht? Also wenn Leute das sozusagen als Affront empfinden?
Also bei Luther weniger, weil da habe ich die Luther-Dekade eröffnet in Wittenberg.
War eigentlich so ein offizieller Auftrag, um Luther zu promoten, ne?
Ja, nur Luther ohne Gutenberg wäre nicht möglich gewesen beispielsweise. Also da wachsen diese inhaltlichen Fragestellungen wieder zusammen, wo sie merken, auf einmal, dass die Veröffentlichung, dass man etwas drucken konnte, also vorher haben ja die Mönche irgendwo im Kloster gesessen, haben irgendwie Bücher abgeschrieben und konnte sich kein Mensch leisten. Um diese Sprachgewalt von Luther, also die Übersetzung, ja, dass man das, was er veröffentlichen wollte, an die normalen Menschen herankam, dazu mussten sie ja eine günstige Form finden. Das heißt, Luther hat was ursächlich mit der seriellen Konzeption zu tun. Ohne, also das ist ohne die serielle Konzeption überhaupt nicht denkbar. Es gäbe Luther nicht ohne die serielle. Idee dahinter.
Also Sie wollten Luther gar nicht irgendwie in Frage stellen, sondern Sie waren eher nah dran an dem, was Sie als Luthers Idee verstehen oder zeigen wollen.
Ich kann den persönlich in Frage stellen. Also ich habe mit vielen Dingen, mit denen ich arbeite, inhaltlich so meine Probleme. Nur das ist mein persönliches Ding. Die Figur muss so stark sein, dass die Menschen anfangen, über diese Idee nachzudenken, auch über die Serie. Mhm. Also wir haben ja in der bildenden Kunst haben wir ja diese Fragestellung, dass das Original extrem wertvoll ist.
Ja.
Nur da muss ich die Gegenfrage ab und zu stellen, möchten wir, dass Bill Gates den zeitgenössischen Schriftstellern sagt, hier Jungs, hört auf mit dem Mist, ja, was kriegt ihr von eurem Verlag, 2 Millionen, 3 Millionen, schreibt für mich die Bücher, es gibt's nur einmal und ich hätte es gern ganz alleine für mich, nur ich will's lesen, ja.
Also bei der Literatur ist das Serielle selbstverständlich.
Alles.
Natürlich erscheint ein Buch in hoher Auflage, warum nicht auch Kunst?
Die Inhalte werden ja, ob ein Buch 3 Millionen, ob es 3 Millionen, 30 Millionen oder zweimal gibt, ist da vollkommen egal.
Hm. Ottmar Hörl, ich würde an der Stelle gerne nochmal einhaken in HR Info, das Interview. Sie haben vorhin gesagt, Sie kalkulieren wie ein Schreiner. Das ist ja auch was, was man von Künstlern normalerweise nicht so hört, dass man sagt, so ein handwerklicher, geradezu unternehmerischer Begriff von dem, was sie da tun. Wie viel Material brauche ich? Was kostet mich das? In welcher Auflage kann ich das produzieren? Wie viele kann ich davon verkaufen? Ist das ein Infragestellen auch des klassischen Begriffs vom Künstler, den wir haben? Oder andersrum, mit welcher Vorstellung von Künstler sind Sie aufgewachsen? Was war Ihr Bild vom Künstler als Jugendlicher?
Mein Bild vom Künstler als Jugendlicher war ja genauso diffus, weil ich ja nicht wusste, um was es jetzt da eigentlich wirklich geht. Das dauert ja eine gewisse Zeit, bis sie da diese Strukturen durchschauen, wie Dinge funktionieren und wie sie nicht funktionieren und wie man sich in diesem ganzen Betrieb, wie man sich da manifestiert. Sie müssen eines Tages einfach aufgeben, dass sie alles richtig gemacht haben als Künstler. Und ich habe angefangen, vor 25 Jahren alles falsch zu machen. Mhm. Wenn sie alles falsch machen, dann kann man sagen, frei nach Wilhelm Busch ist der Ruf schon ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Im öffentlichen Raum hatte ich auf einmal 97% aller Menschen, die noch nie in einer Galerie oder an der Entwicklung zeitgenössischer Kunst teilnehmen. Ich kannte ja immer nur Menschen aus Galerien, mit denen ich gearbeitet habe, mit Museen, Kunstvereinen, also die üblichen sozusagen Verdächtigen. Das sind in unserer Gesellschaft nehmen ungefähr 4% an der Entwicklung zeitgenössischer Kunst teil. Der Rest nicht. Wenn Sie dann in die öffentlichen Räume gehen, haben Sie die 97% und die haben vollkommen andere Fragen, die gehen vollkommen mit Ihnen anders um und die können gar nicht verstehen, dass ein Gegenstand wie ein Gartenzwerg irgendwann einen künstlerischen Wert bekommt, der vielleicht mal 150 Euro kostet, signiert und dass der 10 Jahre später 150.000 kostet.
Ist das so? Gibt es da so eine Wertsteigerung bei Ihnen?
Nein, aber um das zu unterwandern,
ja,
müssen Sie dagegen arbeiten und müssen sagen...
In Masse produzieren.
Nicht nur in Masse produzieren, Sie müssen auch den Preis halten. Egal, ob das Projekt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Man kann mit meinen Arbeiten nicht spekulieren, sondern sie sind wie ein Taschenbuch zu verstehen. Also wie andere Produkte, wie Musik, wie eine CD. Sie müssen diesen Wert ganz persönlich annehmen und nicht über den Preis spekulieren. Dass man sagt, ja, ich kaufe jetzt von Herrn Hörl, der ist berühmt, ich kaufe jetzt da ein Gartenzwerg und in 20 Jahren kann ich den dann fürs Zehnfache verkaufen. Diese Art von Spekulation hatte mich nicht interessiert, sondern ich gucke, was können Menschen bezahlen? Also was kann eine Krankenschwester, wenn sie an Kunst Betrieb teilnehmen will, was kann sie sich leisten, ohne sich zu ruinieren? Das sind die Gedanken, die ich habe. Die sind zwar jetzt ein bisschen schräg vielleicht innerhalb der Kunst. Ich habe auch Kunstprojekte, da kostet eine Skulptur oder eine Installation vielleicht 50.000.
Ja? Aber bleiben wir mal bei diesem, was Sie ja auch sagen, innerhalb der Kunstwelt ein bisschen schräg, eher ungewöhnlich. Sie haben ja gleichzeitig in Nürnberg an der Akademie lange Jahre unterrichtet, tun dies noch. Sie waren 12 Jahre Präsident der Akademie der Künste in Nürnberg. Was ist in so einem Betrieb, in dem Studenten anfangen, sich zu orientieren, was für Künstler sie sein wollen? Was konnten Sie denen da vermitteln und waren Sie da vielleicht auch ein ziemlich ungewöhnlicher Professor, der sagt, ich verkaufe meine Kunstwerke für 50 Euro übers Internet?
Nein. Ich habe als Professor meine eigene Arbeit da eigentlich ziemlich rausgehalten, um nicht als Beispiel zu sagen, guckt mal, wie toll ich das mache und nehmt euch daran ein Beispiel, sondern meine Idee war immer, dass jeder Mensch für sich seine eigene Entwicklung macht. Es gab bei mir keine Künstler, die sich mit Multiples beschäftigt haben. Sie haben einfach ihre individuelle Entwicklung nur. Und die habe ich unterstützt. Also den Menschen da abgeholt, wo er eigentlich ist und ihm nicht eine Methode versucht habe, unterzujubeln, wie vielleicht was erfolgreich wird. Wie das, was ich gemacht habe, Multiples, war in den 70er Jahren das unerfolgreichste Modell überhaupt. Da konnte dir jeder Galerist, hat dir von abgeraten, sich mit Multiples zu beschäftigen, weil man da nichts verdienen kann. Verstehen Sie, wenn Sie einen Dürerhasen verkaufen im Geschäft und Sie kalkulieren wie ich, dann haben Sie irgendwie 10 Euro verdient, haben aber mit dem Kunden, haben Sie eine Stunde diskutiert, ob mit den grünen, den roten, den blauen oder ob es die nicht ein bisschen größer gibt. Und Sie müssen vollkommen anders denken. Also mich beschäftigt der öffentliche Raum, mich beschäftigen die Menschen. Ich will keinen ausschließen. Ich will auch jeden fangen, Lust zu haben, mit Kultur sich auseinanderzusetzen. Und mir ist es egal, wo der anfängt. Ich habe mir das längst abgeschminkt zu denken, ich bin was Besonderes, bin ein berühmter Künstler und ich kann mir Dinge erlauben, die andere sich nicht erlauben können, sondern meine Idee ist sozusagen subversiv in eine Gesellschaft einzudringen und die praktisch mitzunehmen, sich mit künstlerischen Positionen auseinanderzusetzen. Weil wir sind ja manchmal als Künstler sehr arrogant, ja, weil wir leben in so konspirativen Vereinigungen, wo sich alle toll finden und da gibt es auch keine Fragen mehr. Wenn ich dann beim großen Hasenstück in Nürnberg auf der Straße stehe und die Leute sagen, Herr Hörl, sagen Sie mal, Sie haben da einen Fehler gemacht, die Hasen sind doch gar nicht grün. Und da waren 4 verschiedene Grüns, dann merken Sie schon, wie abstrakt selbst sozusagen die dreidimensionale Übertragung eines Dürerhasen für viele Menschen da ist und Sie diskutieren mit ihm über das Künstliche, über das Monochrom. Und ich muss Ihnen sagen, ja, da die aber aus Kunststoff sind, kann man die aus allen Farben machen. Das heißt, es ist kein echter Hase mehr. Natürlich ist ein echter Hase grau-braun. Ja? Aber dann fangen sie an, auf einmal mit Begriffen zu leben, die sie in der Kunstwelt gar nicht mehr, diese Fragestellung gibt es gar nicht mehr.
Also da steckt viel Subversives drin in diesen Multiples. Und trotzdem, oder ja, weiß ich gar nicht, ob das ein Widerspruch ist, passiert ist, dass zum Beispiel Politiker ihre Sachen toll finden und sagen, da bestelle ich mir jetzt mal beim Ottmar Hörl zum Hessen-Jubiläum so und so viel Hessenlöwen. Oder der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier ist jetzt Schirmherr für das, was Sie in Eltville machen, die Gutenberg-Skulpturen, die Sie da aufstellen. Sind Sie da bei allem Subversiven, was Sie eigentlich im Schilde führen, nicht manchmal erschreckend nah dran an den Inszenierungen der Mächtigen von heute?
Ja, das sind Sie immer irgendwo. Ich glaube, anzunehmen, dass man als Künstler in der jetzigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit arbeitet und sich vorstellt, man wäre der einzige unschuldige Moralist geblieben in dieser Gesellschaft. Ich glaube, da ist man falsch drauf. Ich bin genauso wie alle anderen auch. Manchmal weiß ich nichts mehr und ich bin auch bestimmten Dingen ausgeliefert und versuche sozusagen in diesem Ausgeliefertsein trotzdem irgendwie so meinen Beruf auszuüben und versuche, die Möglichkeiten, die ich bekomme, also wo der Bouffier sagte, wie er Bundesratspräsident war, man müsste eine Arbeit machen über die Wiedervereinigung und man sucht eine Symbolfigur, wie die sein könnte. Und da sind wir auf das Einheitsmenschen gekommen.
Das Ampelmännchen.
Das Ampelmännchen, ja. Mhm. Und ich habe nicht so dieses Gefühl, also wir machen uns manchmal auch von Politikern falsche Vorstellungen. Sobald sie sich in einem kulturellen Kontext befinden, sind sie genauso unsicher wie der Künstler. Man probiert es einfach aus. Können wir damit etwas machen? Also Bouffier hat es ja nicht gemacht, um irgendwie Leute zu betrügen oder zu hintergehen oder sowas, indem er mit einem Künstler arbeitet, sondern er wollte eine Fragestellung entwickeln. Aber das hat mit Macht relativ wenig zu tun.
Aber hier war es sozusagen eine künstlerische Installation für ein Jubiläum, was die Gesellschaft gefeiert hat, Einheitsjubiläum. Gibt es für Sie eine Grenze? Wenn Bouffier morgen käme und sagte, für den CDU-Parteitag bräuchte ich noch eine hübsche Figur, die wir an unsere Delegierten vergeben können oder die wir im Wahlkampf einsetzen können?
Das mache ich nicht. Mhm. Also aus so Sachen halte ich mich dann raus. Also man kann mit mir reden, ob man ein Projekt macht, aber ich reagiere schon nicht so gut, wenn jemand mit einer kompletten Idee schon kommt. Ja, also so und sagt, also wir hätten da, wir brauchen da etwas ganz Bestimmtes, was vielleicht funktionalisiert. Das interessiert mich eigentlich relativ wenig.
Ihre Gutenberg-Figuren, Ottmar Hörl, sind zu sehen bis zum 23. September ab diesem Wochenende in Eltville. Gutenberg in Eltville, Black Magic, das ist die Installation, die Sie dort zeigen in den nächsten Wochen. Das war unser Interview in HR Info mit Ottmar Hörl. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren.
Vielen Dank.
Die Sendung, das Interview in HR Info finden Sie auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.